der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Das Video zeigt eine Gasse irgendwo in Amsterdam. Man sieht, glaube ich, mehrere vermummte, schwarz angezogene junge Männer. Ein Mann fällt in einem Gerangel auf den Boden. Während er auf dem Boden liegt, schreit er, I'm not Jewish. Steht dann wieder auf, ruft dann nochmal, I'm not Jewish. Und kurz danach sieht man sehr deutlich, wie mit der Faust ins Gesicht geschlagen wird und dann nochmal auf ihn draufgeschlagen wird und es dann zu einem Gerangel kommt. Ich glaube, jetzt weiß wahrscheinlich jeder, worum es geht. Das ist eins der Videos, was seit Freitag kursiert und zeigt, wie Fans des israelischen Fußballvereins Maccabi Tel Aviv oder Menschen, die dafür gehalten wurden oder Menschen, die für Israelis gehalten wurden, in der Amsterdamer Innenstadt gejagt wurden nach diesem Fußballspiel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rechtsgerichtet. Nach sehr langer Zeit haben wir uns jetzt mal entschlossen, unsere verlängerte Sommerpause zu beenden. Und es ist viel passiert, vor allem ist das passiert und wir dachten, darüber müssen wir jetzt mal reden. Und damit auch herzlich willkommen, Sven.
Ja, hallo. Also du hast vollkommen recht, es ist viel passiert diesen Sommer und in unserer verlängerten Sommerpause hätten wir wahrscheinlich viele Themen machen können. Aber die Pause haben wir uns verdient, deswegen steigen wir jetzt wieder ein und zwar mit einem Thema, das ja erstmal eigentlich auch wieder nicht zu unserem Steckenpferd gehört. Eigentlich ist es ja, wie gesagt, rechtsgerichtet und wir wollten uns, war ja die Idee, früher mal vor allem mit Rechtsextremismus und so weiter beschäftigen. Jetzt gehen wir aber schon wieder auf ein Thema, was vom ersten Blick her erstmal gar nicht so viel wieder mit Rechtsextremismus zu tun hat, außer natürlich dem antisemitischen Duktus, der dahinter stecken könnte. Aber es hat auch noch eine andere Verbindungslinie, wie ich finde, aber da würde ich später drauf zu sprechen kommen. Das würde ich jetzt erstmal so ein bisschen als Cliffhanger drin hier an der Stelle stehen lassen. Was genau ich damit meine, sage ich einfach später oder kommen wir später nochmal drauf zu sprechen.
Sven, du sprichst es ja schon an, hat ja vielleicht nicht auf den ersten Blick was mit Rechtsextremismus zu tun, aber deswegen würde ich dir gerne in dem Zusammenhang eine Frage dazu stellen, mit deren Antwort es vielleicht deutlicher macht, ob es was mit Rechtsextremismus zu tun hat oder nicht. Und deswegen die Frage, die ja jetzt auch viel diskutiert wurde, würdest du sagen, dass das, was da in Amsterdam passiert ist nach diesem Fußballspiel, würdest du das als ein Pogrom bezeichnen?
Das ist eine spannende Frage. Tatsächlich musste ich da auch kurz drüber nachdenken, auch vor dem Hintergrund, was man im Expliziten als Pogrom ja definiert. Und je länger ich drüber nachdenke, oder andersrum, erst habe ich gedacht, ja logisch, das ist definitiv ein Pogrom gewesen. Als ich mich da ein bisschen näher damit beschäftigt habe, tatsächlich habe ich kurz überlegt, war das wirklich ein Pogrom oder ist was ist eigentlich die Definition von einem Pogrom? Und dann habe ich mir das nochmal durchgelesen und ich würde tatsächlich zu dem Schluss kommen, ob das jetzt 100% mit der Definition eines Pogroms einhergeht, schwierig, aber ich finde, die Ansätze oder die begriffliche Bestimmung vom Pogrom kommt hier dem, was dort passiert ist, schon relativ nahe. Weil es ging ja nicht darum, dass jetzt wahllos Menschen angegriffen wurden, sondern es war ja wirklich explizit, dass hier gesucht wurde, zumindest nach den jetzigen Informationen, die wir haben, ist es ja so, dass explizit nach Menschen gesucht wurde, du hast es ja schon beschrieben, die entweder als jüdisch konnotiert sind oder als Maccabi-Fans oder dass in Ausweisen kontrolliert wurde, ob diese Person aus Israel stammt. Da gibt es ja auch ein weiteres Video, in dem ein Mann angegriffen wird, der dann aber einen ukrainischen Pass zeigt. Und das zeigt nochmal so ein bisschen, finde ich, also es ging hier ganz explizit um eine persönliche, also um eine ganz spezifische Gruppe, die angegriffen werden sollte und auf die Jagd gemacht wurde. Und das sind eben in dem Fall Juden und Israelis. Und deswegen meiner Meinung nach, von der grundlegenden Begriffsdefinition kann man hier von einem Pogrom sprechen.
Ja, also ich sehe das ähnlich an sich für mich selber. Jetzt erzähle ich es ja auch in unserer kleinen Teilöffentlichkeit, die wir mit dem Podcast erreichen. Ich habe nur grundsätzlich momentan so einen Take, den ich oft auch vertrete, wenn wir diese Debatten führen, ob das ein Pogrom ist, was eigentlich als antisemitisch bezeichnet wird in dieser aktuellen Debatte im Zuge des Nahostkonfliktes, bei diesen ganzen Demonstrationen, die man hier vor allem auch in Berlin sieht, die Frage, ob zum Beispiel From the River to the Sea, ob das antisemitisch ist oder nicht und auch jetzt zum Beispiel die Debatte, ob das ein Pogrom ist oder nicht. Ich würde natürlich sagen, dass das Ansätze davon hat und dass man das auch verargumentieren kann. Ich würde natürlich auch sagen, dass zum Beispiel From the River to the Sea antisemitisch interpretiert werden kann. Und die Menschen, die behaupten, sie würden damit ja irgendwie einen friedlichen Staat meinen, in den alle zusammenleben, entweder sehr, sehr naiv sind oder bewusst die Unwahrheit erzählen, damit sie verargumentieren können, dass sie From the River to the Sea schreien. Was aber trotzdem mein Punkt ist, ich habe das Gefühl, diese Debatten nutzen am Ende immer nur diesen Menschen, weil du oft den letztendlichen Beweis für ein Pogrom, für den Antisemitismus dieser Aussage nicht erbringen kannst, argumentativ, und dann eigentlich gar nicht mehr darüber geredet wird, was ist eigentlich passiert, was passiert jeden Tag auf diesen Demos, da wird jeden Tag die Hamas abgefeiert, die Hezbollah wird abgefeiert, der Iran wird abgefeiert, ganz deutlich. Und dann trotzdem wird dann nur darüber geredet, ob From the River to the Sea irgendwie antisemitisch ist. Und dann kommt auch noch irgendwie ein Gericht und sagt, nee, ist es vielleicht nicht. Jetzt hat zwar ein Gericht in Berlin gesagt, es ist es. Man kann das so sagen, dass es zumindest als Hamas-Spruch gewertet werden kann und deswegen verboten wird. Aber jetzt auch hier mit dieser Pogromdebatte, am Ende wird dann nicht wieder darüber geredet, dass da Menschen durch Amsterdam gelaufen sind und Juden gejagt haben, sondern die Leute verlieren sich im Klein-Klein irgendwelche Argumentationen, warum irgendein Historiker jetzt sagt, das ist so oder das ist nicht so, und das hilft oft dieser Debatte gar nicht, sondern wir müssen viel deutlicher einfach sagen, was passiert, was geht und was geht nicht. Und wie gesagt, bei den Demos zum Beispiel sage ich immer, es gibt eigentlich keine Demos mehr, auf denen die Hamas nicht gefeiert wird. Die Hamas ist in Europa und in Deutschland eine Terrororganisation. Sie zu unterstützen ist verboten. Und da müssen wir nicht darüber reden, ob From the River to the Sea Schrein antisemitisch ist, sondern müssen einfach sagen, hier feiern die Leute die Hamas, und das ist nichts, was man in Deutschland auf den Straßen akzeptieren kann. Das reicht dann eigentlich auch. Das heißt, ich habe das Gefühl, auch diese Debatte um Genozid, Apartheid, all das, das sind so Debatten, die oft so Nebenschauplätze sind, um dann nicht darüber zu reden, was eigentlich wirklich passiert und was wir akzeptieren können oder nicht akzeptieren können.
Ja, also gerade diese Genozid-Debatte ist ja auch immer das praktische Beispiel dafür, was man eben dann versucht, so ein bisschen daraus zu machen, nämlich eben auch von den ganzen Problemen, die damit verbunden sind, die da damit zusammenhängen. Du hast es ja schon angesprochen, also diese ganze Stellvertreterdebatte oder auch der Einfluss des Iran auf die Hamas, aber auch eben auf die Hezbollah, der wird ja in diesen Gruppen, gerade bei diesen Palästina-Demos, von linken Gruppen zumindest gerne mal verharmlost, oder je nachdem, wie man es auch sieht, hat der Iran ja auch immer noch in bestimmten linken Teilen irgendwie ein positives Bild, weil ja damals bei der Revolution dieser angebliche sozialrevolutionäre Charakter immer noch mit reingespielt hat, weshalb ja so viele postmoderne Linke den Iran eigentlich als so fortschrittliches Land abgefeiert haben. Und das ist ja ein Problem, was wir im Endeffekt bis heute haben. Also diese ganze Genozid-Debatte, die führt natürlich, also die hat ja auch mehrere Aspekte, die führt ja auch dazu, dass Radikalisierungsprozesse, die wir bei Jugendlichen haben oder bei jungen Menschen haben, die natürlich nochmal viel stärker sich positiv dann auch mit dem Kampf der Palästinenser, oder wenn man es allgemeiner formuliert, das ist ja das, was auch dahinter steckt, weil die Hamas ja eben auch zu den Muslimbrüdern gehört und damit ja auch vorrangig ein Teil des politischen Islams ist, genau wie der Iran, dass man hier natürlich auch wieder diesen Kampf des Islams gegen den Westen oder den Kampf des Westens gegen den Islam mit drin hat, und diese angebliche Genozid-Völkermord-Debatte führt natürlich auch dazu, dass man die eigene Gewalt und die eigene hemmungslose Gewalt dann natürlich viel besser legitimieren kann, weil man ja eben gegen einen Feind kämpft, der selbst in Anführungsstrichen bis zum Äußersten geht. Und das ist, glaube ich, so ein Aspekt, der damit reinfällt, den man nicht unterschätzen darf bei dieser ganzen Genozid-Debatte. Der hilft vor allem der pro-palästinensisch-islamistischen Seite, die eben ihre Taten natürlich auch damit rechtfertigen will, dass eben man dem viel schlimmeren Feind gegenübersteht.
Ja, der Genozidbegriff sorgt meiner Meinung nach auch dafür, und das sieht man, wenn man die pro-palästinensische Szene hier in Berlin beobachtet, vor allem die eher linke pro-palästinensische Szene und gar nicht so sehr die palästinensische Diaspora, dass es ein absoluter Radikalisierungsimpuls ist, dieser Genozidbegriff, weil es natürlich in ihren Augen ja auch quasi ja fast nachvollziehbar in der Argumentationsstruktur zumindest natürlich sagt, es ist alles gerechtfertigt, wir müssen diesen Genozid stoppen, und wenn der deutsche Staat uns dabei behindert, dann ist auch der deutsche Staat zum Beispiel Feind, die Polizei und all das, und man ist complicit in diesem Genozid, und meiner Meinung nach sorgt das, und das sagen in Berlin hier auch Behördenvertreter, also aus den Sicherheitskreisen, die sagen, die sind hier teilweise kurz davor, um nächste Schritte in Richtung Anschläge zu gehen. Und das kommt, glaube ich, auch daher. Aber jetzt haben wir noch nicht einmal über Amsterdam geredet. Und das ist ja eigentlich unser Thema. Und es gibt ja ganz, ganz viele Diskussionen gerade darüber, was da eigentlich passiert ist. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, es ist natürlich wichtig, die ganze Wahrheit zu erzählen. Und wir sollten uns jetzt hier wahrscheinlich auch selber nicht vorwerfen lassen, dass wir nicht die ganze Wahrheit erzählen. Und deswegen gehört es wahrscheinlich kurz dazu, mal zusammenzufassen, was man weiß von dem, was in Amsterdam passiert ist. Und da gehört es natürlich auch dazu zu sagen, was die Fans von Maccabi Tel Aviv vielleicht auch in Amsterdam gemacht haben, um dann am Ende vielleicht die Frage zu stellen, dass oder festzustellen, kleiner Spoiler, dass das trotzdem alles, und das sagen by the way auch die niederländischen Behörden genau so, trotz dieser Vorgeschichte nichts das rechtfertigt und sogar wahrscheinlich nicht mal direkt was mit dieser Vorgeschichte zu tun hat, was dann nach dem Spiel in der Nacht auf den Straßen Amsterdam passiert ist.
Vielleicht auch nochmal, um das nochmal deutlich zu machen, wir nehmen die Folge am Montag auf, also am 11.11. und Gerrit hat es ja schon gesagt, wir versuchen jetzt das, was bisher bekannt ist, das muss man ja auch sagen, es kann ja sein, dass jetzt in den kommenden Tagen noch ein paar neuere Informationen kommen, aber wir versuchen jetzt all das, was eben von Donnerstag oder von Mittwoch bis heute passiert ist, dort mit reinzunehmen in das Ganze und versuchen eben so ein bisschen darzustellen, was ist da eigentlich alles passiert. Ich glaube, um es einmal so ein bisschen klar zu machen, also eigentlich war es ein klassisches Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv am Donnerstagabend. Zu dem Spiel sind wohl knapp 3000 Anhänger von Maccabi Tel Aviv eben angereist. Und vielleicht auch zur Einordnung vorneweg einmal, Ajax Amsterdam hat eine lange zurückreichende jüdische Geschichte und es gibt tatsächlich auch in der Eredivision, also in der niederländischen ersten Liga, immer wieder Anfeindungen von auswärtigen Fanszenen gegenüber Ajax Amsterdam, also Rotterdam. Vielleicht kennt man die Videos, begrüßt gerne mal die Ajax-Fans mit einem Zischen, was eben an Gaslaute aus den Konzentrationslagern erinnern soll. Also das ist etwas, was im niederländischen Fußball auch gerne immer mal wieder passiert. Und Ajax Amsterdam, die Fans bezeichnen sich gerne als Superjuden, Superjews, das ist immer so ein bisschen die Bezeichnung von denen, hat aber jetzt gar nicht so viel mit der Auseinandersetzung, mit dem, was dort passiert ist, zu tun, sondern es ging nochmal kurz da auch um diese Einordnung. Denn
man kann vielleicht vorab sagen, und das ist vielleicht klarzustellen, es waren, auch wenn es am Anfang anders dargestellt wurde, keine Ajax Amsterdam-Fans, die sich mit den Maccabi Tel Aviv-Fans geprügelt haben.
Genau, das ist tatsächlich noch ein wichtiger Punkt. Da es war nämlich zum Beispiel, als ich am Freitagmorgen aufgewacht bin, ich habe diese Nachricht gelesen und dachte, huch, das passt ja gar nicht zusammen, dass hier Ajax-Fans das machen, und hat sich dann ja herausgestellt, dass es eben keine Ajax-Fans waren. Vielleicht noch eine zweite kurze Einordnung vorweg, bevor wir wirklich auf die Geschehnisse kommen. In Israel gibt es jetzt etwas verkürzt gesagt ja drei große unterschiedliche Namen, oder es gibt noch mehr, aber das sind so die drei großen unterschiedliche Namen, die vor den, oder Vereinsnamen, die vor den eigentlichen Städtenamen liegen. Das ist, der bekannteste ist tatsächlich Maccabi, also Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa und so weiter und so fort. Maccabi Tel Aviv ist auch der größte Sportverein in Israel und man kann das immer so ein bisschen so einordnen. Diese Maccabi-Bewegung ist in Deutschland oder beziehungsweise ist in Europa entstanden von zionistischen Juden, noch zu Zeiten, bevor es Israel gab, und ist dann eben auch rüber nach Israel gegangen. Und die gelten, jetzt wie gesagt ein bisschen verkürzt gesagt, erstmal ganz grundlegend als so bürgerlich-liberal, bürgerlich-konservative Anhänger meistens, also so ein bisschen vereinfacht eingeordnet. Dann haben wir noch die große Hapoel-Bewegung. Die sind tatsächlich in Israel entstanden aus gewerkschaftlichen und sozialistischen Kreisen. Bekannteste ist wohl Hapoel Tel Aviv. Die Fans gelten eher als Linke. Und dann haben wir noch auf der anderen Seite die Beitar. Und da eben vor allem Beitar Jerusalem ist vielleicht bekannt geworden vor einigen Jahren durch Proteste der Fans. Beitar Jerusalem ist ein Verein, der tatsächlich keine muslimischen bzw. arabischstämmigen Spieler im Verein haben möchte. Und vor ein paar Jahren gab es die Überlegung des Vereins, dass man zwei tschetschenische Spieler aufnimmt oder dort spielen lässt. Und dann hat es eben große Proteste gegeben. Es gab, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar eine ARD-Dokumentation darüber. Schluss war, glaube ich, dass die Spieler dann eben doch nicht für Beitar gespielt haben. Da bin ich mir aber gerade nicht mehr 100% sicher, aber es war eine große Diskussion, die es da gab. Und das ist ein bisschen die Einordnung. Also Hapoel eher links, Maccabi in Anführungsstrichen eher so die Mitte der Gesellschaft und die Beitar vor allem Beta Jerusalem eben eher dem rechten, rechtsextremen Spektrum zuzuordnen. Das vielleicht einmal kurz zur Einordnung nochmal vorneweg.
Aber dann kann ich ja direkt da mal einsteigen, um jetzt wirklich mal zu Amsterdam zu kommen. Und zwar, du sagst, die Maccabi-Fans, die hast du jetzt ja gerade so in die Mitte verortet, in die politische Mitte, wenn man überhaupt in Israel dieselben Begriffe anwenden kann, wie man es hier tut. Aber das tun wir jetzt erstmal. Das entspricht ja jetzt nicht dem, was jetzt auch nach dem Auftreten dieser Maccabi-Fans in Amsterdam über sie gesagt wurde. Also es wird ja überall auch natürlich von Leuten auch, um genau das zu instrumentalisieren, aber es wird ja überall gesagt, die rechtsextremen Ultras von Maccabi Tel Aviv. Und wie gesagt, zur ganzen Wahrheit gehört ja auch dazu, sie haben ja zumindest auch wirklich rassistische Sachen gerufen. Würdest du jetzt trotzdem sagen, das ist nun mal so? Oder gibt es da doch vielleicht auch einen rechtsextremeren Teil dieser Ultrabewegung von Maccabi? Oder wie würdest du das einordnen, um es genau zu machen? Sie haben ja quasi auch Fick die Araber, um das so auszudrücken, gerufen. Auch wenn vorher immer davon geredet wurde, sie hätte tötet die Araber geschrien, was aber eine falsche Übersetzung war, was man auch mal einordnen muss, was meiner Meinung nach schon noch ein Unterschied ist. Aber das wurde ja nun mal gerufen.
Ja, das ist richtig. Und es gab ja auch wohl diesen Gesang mit den keine Schule mehr in Gaza, weil es keine Schüler mehr gibt und so. Das ist natürlich alles nichts, was man irgendwie rechtfertigen kann oder gutheißen muss. Tatsächlich, wenn ich das richtig, und zwar also soweit ich das mitbekommen habe, ist es ja so gewesen, dass das scheinbar vor allem von den Maccabi Fanatics ausgegangen sein soll. Und das ist ja eine Ultragruppierung. Und da ist es, also das ist auch nochmal so ein Punkt, den man, glaube ich, festhalten muss, weil das auch in verschiedenen Zeitungsartikeln wieder mal in einen Topf geworfen wurde, wo dann eben stand, dass, um hier einmal die FAZ zu zitieren, da hatten israelische Hooligans Araber in Amsterdam provoziert. Und es ist immer noch spannend, dass es bis heute nicht funktioniert, dass große deutsche Medien den Unterschied zwischen Hooligans und Ultras machen können. Das aber nur mal nebenbei. Auf deine Frage zurück, also natürlich, oder das, was ich jetzt tatsächlich gefunden habe, geht schon so ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, diese Maccabi Fanatics gelten eher als rechts. Ob sie jetzt rechtsextrem sind, kann ich nicht beurteilen. Dazu weiß ich tatsächlich auch zu wenig über diese Gruppierung. Dafür habe ich auch einfach zu wenig über diese Gruppierung an sich gefunden. Aber sie ist natürlich nur ein kleiner Teil der Fanszene. Deswegen, ich hatte ja vorhin gesagt, das waren ungefähr 3000 Maccabi-Anhänger und davon sind aber definitiv nicht alle Maccabi-Fanatics gewesen. Also man kann davon ausgehen, dass so eine Ultra-Gruppierung normalerweise aus, ja, wenn's hochkommt, wahrscheinlich auch bei solchen Spielen 200, 300 Leute, vielleicht mehr, aber so ungefähr wird der Rahmen sein. Der harte Kern noch kleiner. Und dann haben wir ja aber da noch knapp, sagen wir jetzt einfach, es waren 500, dann haben wir immer noch 2500 in Anführungsstrichen eher normale Fans, die jetzt eben, glaube ich, also meine Vermutung, die eben nicht zu diesem Ultrakern gehören und die wahrscheinlich auch nicht da mitgemacht haben. Um auch dabei zu bleiben, weil das ist ja auch das, was in diesem FAZ-Artikel stand, dass diese 3000 mitgereisten Fans alle gepfiffen hätten, als so eine Schweigeminute gegeben haben soll. Auch da glaube ich nicht, dass das alle 3000 gemacht haben. Kann ich aber jetzt nicht beurteilen, weil ich da das Video tatsächlich nicht so kenne, ob da wirklich 3000 Leute gepfiffen haben.
Also es gab heute tatsächlich einen bemerkenswerten Artikel in der New York Times, der alles nochmal zusammengefasst hat. Und die New York Times ist nicht dafür bekannt, besonders israelfreundlich zu sein. Das wissen wir alle. In diesem New York Times Artikel wurde aber relativ objektiv quasi alle Seiten gehört. Und der Artikel fast kein Urteil, weil es in vielen Fällen man nicht in der Lage ist, weil es einfach oft Aussagen gibt, die das eine sagen und Aussagen, die das andere sagen und die jeweilige Seite dann natürlich auch die hervorhebt, die der eigenen Erzählung entsprechen, aber nur wegen der Schweigeminute in dem New York Times Artikel zum Beispiel werden israelische Fans zitiert, die gesagt haben, sie haben nicht mitbekommen, dass es diese Schweigeminute gibt. Also ich will das nicht rechtfertigen, es kann auch sein, dass sie das nur erzählen, aber es ist einfach, es ist in diesem ganzen Artikel werden die ganze Zeit auch israelische Fans befragt, die einfach Aussagen haben, die Dinge schildern, die vielen Erzählungen widersprechen, die gerne jetzt von oft auch so linken Kreisen hier erzählt werden über diese rechtsextremen Maccabi-Fans. Und wenn wir jetzt schon zweimal über diesen FAZ-Artikel gesprochen haben, möchte ich nochmal dazu sagen, dieser FAZ-Artikel ist meiner Meinung nach eine riesengroße Frechheit. Dieser Artikel ist auch, also der wird jetzt von vielen so hervorgeholt, als so, ja, hier, jetzt die deutschen Journalisten, sie merken es jetzt irgendwie selber, langsam rückt sich das Bild zurecht, das war nicht alles so, wie sie gesagt hätten. Und was die Frechheit ist an diesem Artikel, dieser Artikel behauptet auch, naja, nach und nach wird ja klar, wie es wirklich war. Alle Argumente, die in diesem, so gut wie alle Argumente, die im Artikel drin stehen, die behaupten, naja, guck mal, die Maccabi-Fans, die waren ja auch nicht unschuldig. Die waren am Freitag alle schon da und die wurden am Freitag, also am Tag nach diesen Ausschreitungen, schon berichtet. Nichts davon ist nach und nach klar geworden. Man kann nur zu dem Schluss gekommen, dass dieser FAZ-Artikel ein Framing betreibt, der behauptet, erst jetzt würde klar werden, was wirklich passiert ist, um zu relativieren, was eigentlich passiert ist. Weil man wusste am Tag 1 schon, was passiert ist. Man wusste am Tag 1 schon von diesen rassistischen Gesängen. Man wusste am Tag 1 schon, dass ein vielleicht arabischer Taxifahrer vielleicht von Maccabi-Fans überfallen wurde. All das wusste man. All das wurde auch am Freitag schon berichtet. Und das greift dieser Artikel 2 Tage später auf, um zu sagen, jetzt kommt erst das ganze Bild, damit dann alle sagen, ah ja, guck mal, das war nämlich gar nicht alles so. Man wusste am Freitag schon, was passiert ist und man war am Freitag sich schon im Klaren darüber, was ja dann auch die holländische Polizei gesagt hat, all das rechtfertigt nicht das, was danach passiert ist. Und dieser Artikel, der macht das einfach einen Tag später und behauptet, naja, jetzt haben wir ja das ganze Bild, aber das war vorher alles schon da. Und deswegen ist meiner Ansicht nach dieser Artikel, der behauptet, er würde ja Desinformation entgegenwirken wollen, eigentlich die wahre Desinformation, weil er so tut, als hätte man vorher irgendwas verschwiegen oder nicht gewusst, was man aber vorher schon wusste, nicht verschwiegen hat, kommuniziert hat und trotzdem halt zu anderen Schlüssen kam, als dieser Mensch, der diesen Artikel geschrieben hat.
Ja, und um da vielleicht auch nochmal weiter dran zu bleiben, also auch diese Argumente, die ja in diesem und auch in vielen weiteren Artikeln zu dieser Vorgeschichte geliefert werden mit dem Abreißen von Fahnen oder diesem zerstörten Taxi oder auch dem Feiern auf dem Damenplatz, wo ja auch einige Maccabi oder mutmaßlich einige Maccabi-Fans vorübergehend festgenommen worden sind wegen Störung öffentlicher Ordnung. Das ist jetzt erstmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, nichts Besonderes. Das passiert, also vieles davon, lassen wir mal das Herunterreißen von Fahnen vielleicht außen vor. Aber sowas passiert, das ist, ich sag mal, jetzt auch wieder in Anführungsstrichen, aber es ist halt Fußball, wo sowas dazugehört. Also wenn man sich anguckt, ich glaube, man muss nochmal ein Wochenende lang durch 3, 4 Regionalzüge in Deutschland gehen, da sieht man, was da auch für eine Zerstörungswut bei solchen Fußballfans dann passiert. Das ist deswegen, sage ich mal, in Anführungsstrichen jetzt nichts Besonderes. Und auch was auf diesem Damenplatz passiert ist, da wurde ja Pyrotechnik angezündet und so weiter und so fort, das ist auch etwas, was bei Fußballspielen oft passiert, bei Fanmärschen wird andauernd Pyrotechnik abgebrannt oder mittlerweile auch bei Demonstrationen. Und trotzdem wird das dann immer so als Zeichen von Gewalt gesehen, was halt, wo ich mich dann immer frage, wie lange dauert es eigentlich noch, bis die dann endlich mal verstehen, dass es eben das Abbrennen von Pyrotechnik nicht gleich Gewalt bedeutet. Aber davon abgesehen, diese Debatte, die jetzt gerade geführt wird, die wurde zum Beispiel ja nicht geführt. Oder wenn man sich vorstellt, dass es vor, keine Ahnung, letztes Jahr sind ja immer wieder Israel-Fahnen auch abgerissen worden von öffentlichen Gebäuden. Wenn danach die Täter oder die mutmaßlichen Täter oder in der Stadt dann arabische Menschen oder arabisch aussehende Menschen auf die Fresse.
Eben nicht die Täter, sondern alle, genau, die man in dieselbe Nationalität wie die Täter steckt.
Oder mutmaßt, dass sie das sein könnten.
Oder Religion.
Genau, und dass man denen dann dafür auf die Fresse haut, was hätte das für einen Aufschrei gegeben? Und das ist ja im Endeffekt, jetzt auch wieder gesagt, das kommt aufs Gleiche hinaus. Hier wurde quasi diese 3000 Menschen plus alle, die dafür gehalten wurden, wurden hier quasi mit diesen paar, die es natürlich gab, also kann man, wissen wir ja, es gab diese Menschen, es gab diese Taten, die sind ja auch gefilmt worden, die waren ja auch online. Heißt ja aber nicht, dass eben alle diese 3000 Menschen, die daran beteiligt waren, auch die bei diesem Spiel waren, auch an diesen Situationen beteiligt waren. Aber, und genau das ist ja der Punkt, das war ja den Angreifern im Nachgang egal. Das, was dort passiert ist, das war ja wirklich eine organisierte Jagd auf Maccabi-Fans. Und zwar nicht auf die Ultras, also auf die Maccabi-Fanatics, die sich wahrscheinlich auch noch gut hätten wehren können, sondern es sind ja zumindest die Videos, die ich gesehen habe, sah das wie in Anführungsstrichen normale, eher unbeteiligte Menschen aus, die zum Fußball gehen. Und die sahen für mich, in meinen Augen, zumindest die Videos, die ich gesehen habe, nicht aus wie irgendwelche organisierten Ultras, die sich wahrscheinlich auch anders gewehrt hätten. Aber das ist jetzt nur meine Mutmaßung, weil ich tatsächlich auch nicht alle Videos kenne und vom Aussehen her jetzt nur darauf schließen kann, dass ich sagen würde, das waren jetzt nicht unbedingt Ultras, die dort verprügelt worden sind.
Es wurde halt auch nicht nur gezielt Jagd auf Maccabi-Fans gemacht, auch wenn teilweise von denen viele, also wenn die natürlich nicht alle unter Generalverdacht gestellt werden dürfen, aber es ging ja noch weiter als das. Also es war ja nicht nur zu gesagt, okay, jeder, der ein Maccabi-Fan ist, ist ein potenzielles Opfer. Es gab, und jetzt kommen wir ja vielleicht mal zu diesen kleinteiligeren Entwicklungen, die so nach und nach rauskamen. Es gab ja Chatgruppen, in denen Worte wie Judenjagd gefallen sind. Das spricht, ja, das heißt ja, es ging auch mehr um nur möglichst jeden Maccabi-Fan abzugreifen. Es steckte dahinter im Endeffekt der Wille, Menschen, die jüdischen Glauben haben, auch zu erwischen. Natürlich wurde das in Verbindung gebracht mit den Maccabi Tel Aviv-Fans, aber wenn am Ende es trotzdem heißt, wir gehen auf Judenjagd, dann wird das ja, dann sagen sie ja selber, was sie tun. Und warum müssen dann jetzt hier alle sich hinstellen und ernsthaft versuchen, das zu verteidigen oder zu relativieren, wenn die doch selber sagen, sie gehen auf Jugendjagd? Und das können wir ja mal kurz nochmal jetzt rekapitulieren. Was ja auch, glaube ich, bei vielen nicht so ganz angekommen ist, diese ganze Auseinandersetzung, die ging ja Donnerstag, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ging die schon los. Da haben sich nämlich Taxifahrer massenhaft vor einem Casino in Amsterdam versammelt und in diesem Casino wussten diese Taxifahrer, dass ein Haufen Maccabi Tel Aviv-Fans sind. Davor, das muss man auch, um ehrlich zu sein, davor wurde wohl ein Taxi von Maccabi Tel Aviv-Fans angegriffen, aber sie haben dann eben, haben diese Taxifahrer sich dann miteinander kommuniziert und haben gesagt, wir müssen da hinfahren, weil da sind diese Fans. Die Fans, die in diesem Casino waren, schreibt zumindest auch die New York Times, waren auch keine Ultras, sondern relativ normale Fans. Auch da gab es wohl schon Übergriffe im Vorfeld bei Maccabi-Fans. Da waren zum Beispiel teilweise Leute in dem Casino, die schon irgendwie blutüberströmt waren. Dann hat das Casino wohl einen Wachmann gefeuert, weil dieser Wachmann später in Chatgruppen verschickt hat, dass die alle in diesem Casino sind. Und in einem Screenshot dieses Austauschs, wo auch dieser Wachmann beteiligt war in dieser Gruppe, ging es dann darum, dass er Bescheid sagen soll, dass wenn die wieder auftauchen, diese Fans. Und dann hat jemand darauf geantwortet, morgen nach dem Spiel in der Nacht, Teil 2 der Judenjagd. Also, man hatte sich quasi an diesem Vorabend des Spiels schon darauf verabredet, am Tag nach dem Spiel auf diese Judenjagd zu gehen. Und ich verstehe nicht, warum das irgendjemand relativieren möchte. Das ist ja einfach nur, das will man nur relativieren, weil im Endeffekt der Diskurs mittlerweile so am Arsch ist und man eigentlich auch der Meinung ist, dass es Antisemitismus gar nicht mehr gibt, weil die Leute den Antisemitismus abschaffen wollen, weil sie immer Angst haben, dass wenn man irgendwie mal sie darauf hinweist, dass es diesen Antisemitismus gibt, sie irgendwie glauben, damit wird irgendwie das Handeln der israelischen Regierung ja nur gerechtfertigt. Aber darüber redet hier keiner. Es geht darum, dass Leute sagen, sie gehen auf Judenjagd und das wird hier relativiert.
Ja, ich glaube, das ist sowieso das große Problem. Ich glaube, man versucht einfach auch gerade mit Bezug immer auf diese, oder was heißt immer, mit Bezug auf die, ja, zu Recht auch rassistischen und auch problematischen Aussagen von eben Teilen der Maccabi-Szene, da den Strohhalm zu ziehen und zu sagen, ja, aber guck doch, die sind doch selber schuld. Das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Totschlagargument, was man eben versucht zu nutzen, um sich selbst eben auch so ein bisschen davor zu schützen, dass man es laut aussprechen müsste, dass das eben nichts anderes war als Antisemitismus. Weil du hast es ja richtig gesagt, ginge es nach der Linken oder so, dann gibt es sowas wie Antisemitismus nicht mehr. Beziehungsweise die Definition von Antisemitismus hört ja tatsächlich bei vielen, auch bei vielen Linken, mit 1945 auf. Ich hatte dir ja am Wochenende ja ein Foto geschickt. Also in Hamburg gab es jetzt am Wochenende eine Demonstration von Young Struggle. Das ist so eine Jugendorganisation, die zum 9.11. eine Demonstration gemacht haben. Vielleicht zu Young Struggle. Waren mit Teil des Palästina-Camps in Hamburg, sind durch und durch pro-palästinensisch.
Sie haben nach dem 7. Oktober auch von der Al-Aqsa-Flut gesprochen. Also haben den 7. Oktober, haben die Propagandabegriffe der Hamas affirmierend benutzt und rechtfertigen sie eigentlich seit dem 7. Oktober, den 7. Oktober als ein Gefängnisausbruch. Genau das hat Drunk Struggle. Ist eine trotzkistisch-marxistische Organisation, die vor allem aus der türkischen kommunistischen Partei herkommt, aber jetzt irgendwie ein Revival hat als so eine internationale marxistische Bewegung, Jugendbewegung.
Genau, die haben jetzt eben dazu aufgerufen, ich zitiere mal, damals wie heute, Antisemitismus bekämpfen. Dann ist auf dem Plakat eine brennende Synagoge zu sehen. Und das ist aber halt genau das, was im Endeffekt dahinter steckt. Für die, und das ist ja dann auch immer gerne so eine Definition, die ganz oft genutzt wird, dass ja auch viele Muslime oder Araber gar keine Antisemiten sein können, weil sie ja selbst Semiten sind. Das ist ja wieder diese uralte Debatte, die dort aufgemacht wird. Aber in meinen Augen ist das Problem bei Young Struggle, dass sie eben diese Antisemitismus-Definition, die es heute eben gibt, und ich zitiere mal das auch, was in vielen Zeitungen in letzter Zeit stand, jetzt fällt mir der Begriff nicht mehr ein, aber es ging ja auch um die Antisemitismus-Resolution, die der Bundestag verabschiedet hat, wo ja im Endeffekt auch darüber diskutiert wurde, beziehungsweise ganz weirde Kommentare gebracht wurden, was das für eine, dass es ja problematisch sei, diese Resolution, und dass damit ja jede Kritik am Staat Israel unmöglich gemacht werden soll, was totaler Quatsch ist, aber das wurde ja auch dann wiederum von solchen Gruppen auch genutzt und von vielen Linken auch genutzt. Und das ist so ein bisschen das, was sich auch hinter Young Struggle versteckt. Natürlich können sie das benutzen, den Begriff Antisemitismus, und sie meinen damit aber eben vor allem, dass es eben eigentlich nur eine Form des Antisemitismus gab, und das war die der Nazis, und alles andere ist eben kein Antisemitismus, sondern berechtigte Kritik oder, wie du es jetzt formulierst, ein Gefängnis aus, oder wie sie es formuliert haben, ein Gefängnis aus.
Also das ist auch noch was ich hier so auf meinem Zettel habe, was ich unbedingt nochmal sagen wollte, und das nochmal zu vertiefen, das, was wir jetzt hier gerade so anschneiden. Um da auch nochmal den Bogen zu Amsterdam zu spannen. Du hast es ja schon angedeutet, es gab ja am Freitagmorgen dann direkt so diese Erzählung, ja, das wären Ajax-Amsterdam-Fans gewesen. Und dann gab es da auch so ein paar so ganz Schlaue, die sich für ganz besonders schlau halten, die dann in den sozialen Medien, insbesondere bei X, dann quasi schon die Erzählung verbreitet haben, jüdische Ajax-Amsterdam-Fans hätten sich gegen die jüdische holländische Ajax-Amsterdam-Fans hätten sich quasi gegen die rassistischen Zionisten gestellt. Und das ist eine Erzählung, die ich jetzt immer wieder wahrnehme. Es ist der komplette Versuch, den Antisemitismus lediglich auf nicht-zionistische Juden zu beziehen. Also, es ist der ständige Versuch, antizionistische jüdische Stimmen zu instrumentalisieren, um israelbezogenen Antisemitismus komplett zu leugnen. Also das erleben wir ja immer, jüdische Stimme für den gerechten Frieden und so weiter und so fort. Also das heißt, weil es ja Juden gibt, die sagen, das geht gar nicht, was die Zionisten machen, gibt es quasi keinen Antisemitismus gegen die zionistischen Juden. Was natürlich Quatsch ist, weil es gibt natürlich gegen alle Juden Antisemitismus, egal ob sie in Israel sind, egal ob sie an den Zionismus glauben oder ob sie eben nicht an den Zionismus glauben. Die Argumentation, die da aber fahren, die ist auf den ersten Blick auch gar nicht so dumm. Also aus deren Perspektive. Sie sagen halt, die Menschen, die israelbezogenen Antisemitismus als Problem ansprechen, seien ja genau die, die dann Juden mit Israel gleichsetzen würden. Und das sei ja antisemitisch, sagt ihr ja selber. Also sie drehen eigentlich das Argument der Menschen einfach um. Die sagen, es gibt israelbezogenen Antisemitismus, weil oft werden Juden mit Israel gleichgesetzt und das ist israelbezogener Antisemitismus. Und dann sagen die, hä, wieso, ihr setzt doch die Juden mit Israel gleich, wenn ihr sagt, es gäbe überhaupt israelbezogenen Antisemitismus. Weil dann würdet ihr ja sagen, Juden und Israel sind die gleichen. Sprich, zu sagen, dass es antisemitisch sei, dass hier Israelis angegriffen wurden, sei ja in Wahrheit zutiefst antisemitisch, wenn wir das auf Amsterdam beziehen. Und ich sage das auch zutiefst antisemitisch, weil du in diesem Zusammenhang, als hätten sie das, würden sie das alle voneinander abschreiben, schreiben die immer zutiefst antisemitisch. Also das ist wirklich, ist mir irgendwie aufgefallen. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Also, aber sie sagen, es sei ja dann eben zutiefst antisemitisch, weil man dann eben ja wieder Israelis mit Juden gleichsetzen würde. Die Argumentation macht natürlich in Wahrheit überhaupt keinen Sinn, weil die Erkenntnis, dass es israelbezogenen Antisemitismus gibt, ja eben genau daher kommt, dass man das antisemitische Denkmuster auf Israel übertragen werden und am Ende Juden im Allgemeinen dafür verantwortlich macht, was Israel tut. Und dass das nicht jeder macht, ist ja klar. Und dass man natürlich die Politik Israels kritisieren darf, ohne als Antisemit zu gelten, ist auch klar. Aber wenn hier eben Menschen zur Judenjagd aufrufen, weil Israelis in der Stadt sind, dann ist das eben israelbezogener Antisemitismus. Und jeder, der das unerwähnt lässt oder irgendwie leugnet, der bestätigt ja eben, dass es weiterhin wichtig ist, auf israelbezogenen Antisemitismus aufmerksam zu machen und dass du eben nicht einfach trennen kannst zwischen, das ist ein Jude, der findet Israel geil und das ist ein Jude, der findet Israel nicht geil. Und wenn es ein Jude ist, der Israel geil findet, dann ist es ja kein Antisemitismus, sondern dann ist es nur eine Kritik am Staat Israel. Es gibt meiner Meinung nach eben diesen massiven Versuche, den Antisemitismus-Begriff völlig zu entkernen. Du hast es ja gesagt, entweder zu sagen so, naja, eigentlich gibt es den seit 45 nicht mehr. Die Juden sind weiß geworden. All solche Dinge werden ja auch in der identitätspolitischen Debatte geführt. Aber er soll natürlich auch massiv losgelöst werden von Israel. Also auch diese Abschaffung vom modernen Antisemitismusbegriff, auch so Postone oder sowas, dass Antisemitismus eigentlich der Hass auf das Abstrakte sei, auf das Missverstehen des eigenen Leidens in der kapitalistischen Herrschaft und dass man das auf Juden projiziert. All das spielt keine Rolle mehr. Also es geht irgendwie nur noch darum zu sagen, Antisemitismus ist wirklich nur noch, wenn ein Jude, der als Jude erkennbar ist, verprügelt wird, weil er ein Jude ist. Und dann eigentlich auch nur, wenn er ein antizionistischer Jude ist, weil sonst ist es Israelkritik. Und das ist irgendwie der Versuch, der gerade fast erfolgreich meiner Meinung nach geführt wird und irgendwie jahrzehntelang von Antisemitismusforschung einfach völlig egal ist, weil die Leute denken, das wird ja immer nur benutzt, um die Taten Israel zu rechtfertigen.
Ich meine, das ist ja auch das, was man sieht. Also tatsächlich würde ich dir in dem Punkt sogar widersprechen, dass dieser Angriff in Amsterdam, das ist, oder vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden, aber das ist in meinen Augen kein israelbezogener Antisemitismus, weil das hier, glaube ich, vor allem nur als vorgeschoben ist. Das ist lupenreiner Antisemitismus, und zwar lupenreiner Antisemitismus, der natürlich als Grundlage den Nahostkonflikt nutzt, aber das ist im Endeffekt nichts anderes als purer Hass auf Juden und auf jüdisches Leben. Was anderes ist es nicht. Und dieses Argument, dass es Maccabi-Fans sein oder eben, dass es einen Bezug zu Israel hat, ist meiner Meinung nach vorgeschoben. Und das ist was wir aber leider ja öfter schon sehen und was aber auch tatsächlich ein Problem ist. Da will ich nur mal auf dieses eine unsägliche Gerichtsurteil, was vor ein paar Jahren, was es in Deutschland mal gab, als dort zwei, ich meine, es waren auch arabischstämmige Jugendliche, Brandanschlag auf eine Synagoge verübt haben. Und im Nachgang es eben hieß, das sei legitim, also jetzt übertrieben formuliert, aber es sei verständlich, dass es passiert ist, weil eben der Bezug zu Israel deutlich war. Was halt totaler Bullshit ist, weil eine Synagoge eben erstmal nichts mit Israel zu tun hat, sondern es ist ein jüdisches Gotteshaus. Und auch das ist was, wo ich mir bis heute immer wieder an den Kopf fasse, dass dann so eine Gleichmachung auch aufkommt im Nachgang, dass es seit dem 7. Oktober, es gibt vermehrt antisemitische Angriffe, es gibt auch vermehrt antimuslimische Angriffe, aber das in einen Topf zu werfen, frage ich mich jedes Mal, was ist eigentlich mit den Menschen los, dass man das immer wieder zusammen sagen muss. Also man kann nicht einfach nur sagen, es gibt vermehrt Antisemitismus in Deutschland seit dem 7. Oktober, sondern im gleichen Satz wird immer auch gesagt, aber es gibt auch mehr Angriffe auf Muslime. Und dann frage ich mich aber, ja, mag sein, aber darum geht's doch gar nicht. Es geht doch hier um den Aspekt, dass wir es hier mit einer Zunahme von antisemitischer Gewalt in Deutschland zu tun haben, die es seit Jahrzehnten so nicht mehr gegeben hat. Und wir haben seit Jahrzehnten Polizeischutz vor jüdischen Schulen, vor jüdischen Einrichtungen. Wenn man in eine Synagoge möchte oder eine jüdische Gemeinde, muss man immer durch Sicherheitsschleusen und so weiter durch. Das gibt es nur bei jüdischen Einrichtungen. Und zwar, weil es halt immer wieder Angriffe auf jüdische Einrichtungen in Deutschland gab. Und es gibt es nicht bei Moscheen, das gibt es nicht bei Kirchen, es gibt es bei keiner anderen Religionsgruppe, außer bei dieser einen. Und dieser Aspekt wird immer vergessen. Natürlich auch, weil er nicht wahrgenommen wird von großen Teilen der Gesellschaft, weil nicht viele mal in eine Synagoge gehen oder nicht viele mal die jüdische Gemeinde besuchen. Ich erinnere mich immer wieder an einen Besuch in Würzburg in der jüdischen Gemeinde dort, den ich gemacht habe. Man fühlt sich, als würde man in den Knast kommen, bevor man da überhaupt reinkommt. Also ich sage immer, salopp habe ich damals immer gesagt, es ist einfacher, jemanden im Knast zu besuchen, als die jüdische Gemeinde zu besuchen, weil es wirklich so verschachtelt ist, da überhaupt reinzukommen und durch die Sicherheitsschleusen, die man da durch muss. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele Menschen gerne verdrängen und vergessen, dass es eben nie normal war in Deutschland oder nie möglich war in Deutschland, ein in Anführungsstrichen normales Leben zu führen, auch wenn man Jude ist. Das ist etwas, was viele Menschen vergessen.
Ja, das steht nicht außer Frage. Also das steht außer Frage, meine ich. Ich will nur trotzdem nochmal darauf hinaus, dass es ja natürlich mal losgelöst davon, dass jüdisches Leben grundsätzlich immer bedroht ist, auch in Deutschland, die Wirkmächtigkeit und die strukturellen Mechanismen der Denkmuster von Antisemitismus ja noch weitergehen als das die Bedrohung des konkreten jüdischen Lebens. Und diese Debatte wird meiner Meinung nach seit dem 7. Oktober noch mehr als davor schon massiv versucht zu untergraben und man, wie gesagt, Antisemitismus eigentlich eben nur auf die konkrete Gefahr des, sagen wir mal, eines individuellen Judens reduziert wird und nicht mehr auf die strukturelle, und damit meine ich jetzt gar nicht nur den israelbezogenen Antisemitismus, sondern grundsätzlich die Frage, wie Verschwörungstheorien zum Beispiel funktionieren und dann oft einen antisemitischen Turn bekommen, die Kapitalismuskritik, all das wird versucht komplett abzuschaffen, weil eigentlich man nach dem 7. Oktober in weiten Kreisen überhaupt gar nicht mehr bereit ist, überhaupt über Antisemitismus zu reden, weil man auch irgendwie, meiner Meinung nach, diese Menschen das Gefühl haben, dass Antisemitismus überhaupt gar kein Problem sei, weil das viel größere Problem ja sei, was Israel in Gaza macht.
Ja, und um das im Endeffekt eigentlich perfekt auf den Punkt zu bringen, ist ja der Endpunkt dieser ganzen Debatte, dass es eben keinen Antisemitismus mehr gibt und dass es alles kein Problem sei, ist ja genau das, was wir jetzt eben in Amsterdam gesehen haben. Das, was dort passiert ist, war eine gezielte Jagd. Das war eine vorher abgesprochene Jagd. Es gab ja auch vorher schon Informationen darüber, dass sowas passieren könnte. Und es ist ja auch jetzt nicht erst so, dass das quasi eine spontane Reaktion war, sondern es ist ja so, dass schon seit längerem Menschen, vor allem aus den Benelux-Ländern und auch aus Frankreich, sich überlegen, das Land zu verlassen, weil eben die Stimmung dort schon seit einer ganzen Weile immer aufgeheizter wird. Ich will nur daran erinnern, dass vor kurzem Belgien gegen Israel gespielt hat. Und dieses Spiel hat wo stattgefunden?
In Ungarn.
Richtig, in Budapest, in der Hauptstadt von Belgien.
Ja.
Budapest, die neue Hauptstadt von Belgien. Weil in Brüssel, in der eigentlichen Hauptstadt von Belgien, die Polizei die Sicherheit der israelischen Mannschaft nicht gewährleisten konnte. Und das zeigt doch, welches Problem sich dahinter verbirgt. Kein anderes Land auf der Welt, also bei keinem anderen Land auf der Welt, würde ein Gastgeberland sagen, ihr dürft hier nicht oder ihr könnt das Spiel hier nicht machen, weil wir eure Sicherheit nicht gewährleisten können. Und das zeigt doch im Endeffekt genau dieses Ausmaß. Und das ist im Endeffekt jetzt in diesen Jagdszenen, in diesen pogromartigen Szenen in Amsterdam kumuliert und zeigt eben, wo wir eigentlich heute angekommen sind. Und jetzt könnte man sagen, das könnte, wenn es schlecht läuft, nur der Vorgeschmack für das sein, was in den kommenden Jahren noch passiert.
Also ich glaube, das kann auch richtig ungemütlich werden. Oder es führt halt einfach dazu, was ja die israelische Regierung jetzt auch schon sagt, dass diese Spiele einfach ohne israelische Fans stattfinden werden. Und es sorgt auch dafür, dass Israelis wahrscheinlich auch grundsätzlich weniger bereit sind, verständlicherweise in europäische Großstädte zu reisen, einfach auch, um losgelöst vielleicht vom Fußball, sich mal Berlin anzugucken oder ähnliches. Das Problem ist nur, das interessiert die Leute ja auch nicht. Die sagen, ich, auch wenn sie das ja oft nicht so formulieren, aber man mehr und mehr das Gefühl hat, auch solche Dinge werden sagbarer. Die Menschen, die Amsterdam verteidigen wollen, was da passiert ist oder relativieren wollen, die haben ja wahrscheinlich am Ende auch gar kein Problem damit, dass Israelis hier keinen Urlaub mehr machen wollen, weil sie ja tatsächlich einfach den Staat Israel grundsätzlich eigentlich ablehnen und eigentlich jeden Israeli als Täter sehen, jeden Israeli als Colonizer sehen. Und das ist mehr und mehr im Diskurs auch sagbar geworden. Und das finde ich beängstigend. Es ist auch plötzlich sagbar geworden, einfach wirklich antisemitische Verschwörungstheorien in Bezug auf Israel zu verbreiten. Klaus Ernst schreibt, naja, da haben ja auch Mossad-Agenten mit randaliert. Ja, es gibt Berichte darüber, dass Mossad-Agenten, weil man eben vorher wusste, dass es Stress gibt, vielleicht mit nach Amsterdam geflogen sind, beziehungsweise vielleicht sowieso schon da sind, weil das haben ja Geheimdienste so an sich. Aber es gibt keinerlei Beweis, dass die da mit randaliert haben. Also er macht da direkt diese Verschwörungstheorie auf. Und das ist einfach sagbar geworden. Und der wird dafür verteidigt. Der wird dafür in linken Kreisen verteidigt. Weil man dann einen Jerusalem Post Artikel hat, wo es steht, dass auch Mossad-Agenten in Amsterdam waren. Ja, also das ist halt, das wird plötzlich alles sagbar. Allein diese ganze Debatte über Deutschland und Deutschlands Rolle im Nahostkonflikt momentan. Weil die radikale Mobilisierung der Demos hier auf deutschen Straßen, die funktioniert ja mittlerweile gar nicht mehr so sehr darüber, dass man hier gegen Israel demonstrieren will, weil, ja, fair enough, macht auch relativ wenig Sinn, also interessiert die Israelis halt nicht, sondern es geht darüber zu sagen, Deutschland sei mitverantwortlich, weil Deutschland sei complicit. Dann ist es plötzlich die deutsche Polizei, weil die deutsche Polizei ja versucht, hier diese Demos irgendwie aufzulösen. Ja, die Polizei, ja, die geht da auch manchmal rabiat rein, das ist ja auch wahr. Das Ding ist nur, am Ende ist die Erzählung immer, der Diskurs in Deutschland, das Handeln der deutschen Politik, das Handeln der deutschen Polizei sei eigentlich quasi ja nur von Israel organisiert. Da haben wir ja schon die nächste Verschwörungstheorie, dass im Endeffekt ja die israelischen Juden dahinter stecken, wie die Diskurse im Ausland sind. Der zweite spannende Punkt ist da aber auch so, Deutschland hat einfach gar nicht so einen großen Einfluss auf die Regierung, auf das Handeln von Israel, was völlig vergessen wird. Und da glaube ich, ist es halt auch der Wunsch dieser Menschen, man will bewusst auch Deutschland, ich komme ein bisschen vom Thema ab, aber man will ja bewusst auch Deutschland so hervorheben, mittlerweile auch im internationalen Diskurs über den Nahostkonflikt, also wirklich alle jetzt darüber reden, dass ja in Deutschland irgendwie die pro-palästinensischen Proteste so kriminalisiert werden würden und Deutschland hier, Deutschland da, obwohl Deutschland so eine kleine, also wirklich keine so besonders große Rolle im Nahostkonflikt spielt, wird aber so getan, als sei Deutschland der entscheidende Akteur und würde ja bedingungslos zu Israel stehen, Staatsräson, bla bla bla. Und das ist doch ganz klar, warum man das machen will, weil man damit eigentlich das Handeln der Israelis direkt in die Tradition der Nationalsozialisten stellen will, salopp gesagt, naja, guck mal, wenn die Deutschen Israel, die Nachfahren, die Nazi-Enkel, wenn die Israel unterstützen, dann wissen wir ja, was von dem Handeln Israels zu halten ist. Und all das ist plötzlich völlig sagbar. Also das, was in Gaza passiert, in eine Reihe mit dem Holocaust zu stellen, das ist plötzlich sagbar, das passiert ständig und keiner wird mehr dafür sanktioniert.
Ja, und da kann man im Endeffekt das Ganze in eine ähnliche Richtung schieben wie das, was ja im Endeffekt auch die AfD macht, nämlich die Sprache dahingehend aufzuweichen. Und das ist ja genau das Gleiche, was hier passiert. Wir haben da Verbindungen, die Sprache oder das, was eben gesagt werden darf, immer mehr dahin zu führen, wohin diese Menschen das eben gerne haben wollen. Bei der AfD sind es jetzt natürlich vor allem rassistische, fremdenfeindliche Äußerungen. Und bei dem, was du beschrieben hast, sind es halt vor allem diese antisemitisch konnotierten Aussagen, Verschwörungsideologien, die dahinter stecken, die man natürlich genauso versucht, salonfähig, gesellschaftsfähig zu machen. Und nur eine Frage, hattest du vorhin gesagt, Klaus Ernst, linken Politiker?
Ich glaube, ich habe es bewusst vermieden.
Okay, dann würde ich jetzt einfach nochmal vielleicht darlegen. Klaus Ernst ist ja übergelaufen von der Linken zum Bündnis Sahra Wagenknecht. Und das passt, glaube ich, auch ganz gut eben in diese ganze Schiene rein, was gesagt werden darf und was nicht, weil auch hier haben wir natürlich eine sehr stark populistisch geprägte Partei und auch da wird natürlich versucht, den Diskurs in die eigene Richtung zu lenken. Das macht Sahra Wagenknecht ja auch gezielt mit diesen pro-russischen Äußerungen, gegen die Ukraine gelebten Äußerungen. Und ich glaube auch da, das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich glaube genauso wie die AfD das mit ihren Themen versucht, versucht es auch das Bündnis Sahra Wagenknecht und andere linke, linkspopulistische Akteure versuchen das genauso eben auch mit Themen, die für sie relevant sind, bestimmte Themen zu enttabuisieren und eben dafür zu sorgen, dass deutlich mehr gesagt werden kann, als das noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Eben immer auch, ne, also vielleicht wir erinnern uns noch an unsere Zeit, an die sogenannte Antisemitismuskeule, die gerne mal geschwungen wurde, dass es eben hieß, ihr dürft oder alles, was eben gesagt wird, sei dann eben Antisemitismus, was damals schon Quatsch war, aber dieses Argument gab es damals eben auch schon und ich glaube, genau das wird jetzt eben auch wieder versucht und es wird aber immer weiter versucht, das aufzuweichen, sodass es sagbarer wird, vieles zu sagen, was eben vor 5, 6 Jahren vielleicht noch undenkbar war.
Was gesagt werden muss, das passt ja, also Günter Grass hat es ja genau so formuliert, also dass das jetzt endlich gesagt werden muss, was er ja vermeintlich nicht sagen darf, aber es ist ja eben vielleicht auch gut, dass nicht alles immer gesagt werden kann, beziehungsweise dass man zumindest sanktioniert wird dafür, nicht vom Staat, sondern vielleicht öffentlich Gegenrede bekommt dafür, wenn man eine antisemitische Verschwörungstheorie verbreitet. Aber wie gesagt, es gibt halt die Kräfte, die versuchen, das abzuschaffen. Und dann vielleicht, um nochmal den Bogen zu spannen zu dem, was in Amsterdam passiert ist und zu dem FAZ-Artikel. Die Haupterzählung ja auch jetzt im Verlauf des Wochenendes, warum ja diese ganze Empörung nicht gestimmt hätte, also dieses, dass das ein Pogrom sei und dass das eigentlich irgendwie antisemitische, also Hetzjagden gewesen seien. Also die Haupterzählung, das ja in Frage zu stellen, ist ja, weil es ein Video gab, was tatsächlich ja sämtliche Medien in den falschen Kontext gestellt haben. Es wurde ein Video gezeigt, in vielen Beiträgen wurde es einfach nur so als eine Art Bilderteppich gezeigt, so kommentarlos. Es gab halt irgendwie Riots und dann wurde halt auch gesagt, wurde natürlich meistens eher der Fokus darauf gelegt, dass es eben diese Hetzjagden danach gab, dieses Hit and Run quasi, wo ja auch die Behörden, die niederländischen Behörden sagen, das ist eine ganz neue Qualität, sowas haben sie noch nie erlebt, also mit Autos, Rollern, E-Scootern hingehen, verprügeln, wegfahren, ausspähen, also ganz neue Qualität. Deswegen lag der Fokus natürlich auch am Freitag darauf, das zu betonen, was da passiert ist. Und da ist ein Video gezeigt worden und es wurde dargestellt, als würde dieses Video beispielsweise einen solchen Übergriff zeigen von pro-palästinensischen Demonstranten oder wie auch immer man sie bezeichnen mag, die eben Maccabi-Fans gejagt haben. Aber das war tatsächlich ein Video, was Maccabi-Fans gezeigt hat, die über eine Straße rennen. Man erkennt auch, dass sie sich da mit jemandem irgendwie prügeln und das sieht auch etwas gewaltbereit aus. Und man kann sich das Video anschauen. Die haben entsprechende Fankleidung an. Das sind Maccabi-Fans. Das hat eine niederländische Fotografin gefilmt und die hat sich dann überall beschwert und hat gesagt, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Und dann gab es eine Richtigstellung beispielsweise von der Tagesschau, dass das Video im falschen Kontext gezeigt wurde. Und damit war das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen. Das hat jetzt gereicht, für diese ganzen Akteure zu sagen, das stimmt alles vorne und hinten nicht. Das ist alles gelogen und das ist alles aufgebauscht und die Medien, das Vertrauen in die Medien ist erodiert und so weiter und so fort. Lustigerweise teilen das auch sämtliche, ich habe mal bei mir Telegram mich umgeguckt, im Kompakt-Chat wird es munter geteilt. Also die Fans vom Elsässer quasi, die Basis, also diese verschwörungstheoretischen Corona-Leugner, alle vorne mit dabei zu sagen, ja, wir werden alle belogen, der Beweis ist dieses Video. Der Gag ist, ja, dieses Video wurde im falschen Kontext gezeigt, das kann man nicht wegreden. Das heißt, da haben die Medien gesagt, wir würden hier irgendwie einen Übergriff sehen von pro-palästinensischen Demonstranten auf Maccabi-Fans, aber tatsächlich war es wohl eher umgekehrt.
Ja, vielleicht da aber auch mal in dem Kontext zu lernen. Das ist natürlich ein Problem und das ist ja auch ein Problem, was wir schon öfter haben, diese Quellenlage, die dann eben dazu führt, dass Szenen falsch dargestellt werden. Nichtsdestotrotz kann man in dieser Szene oder an diesem Video, ich glaube, ich weiß, welches du meinst, da kann man auch davon ausgehen, dass es einfach dann, diese Szene wirkt für mich so, als ob das eben quasi diese Reaktion oder der Anfang einer Organisation ist, weil, und das ist vielleicht auch was schon am 8. klar war, da würde ich jetzt mal kurz aus einem Teil aus der Jüdischen Allgemeinen zitieren von einem Autor, der nämlich schreibt, über lange Zeit sollen Anhänger der Ultragruppe Maccabi Fanatics die einzigen gewesen sein, die sich organisierten und dem Mob entgegentraten. Und vielleicht, um auch nochmal so ein bisschen diesen Fußballkontext wieder reinzukriegen, was man halt wirklich nicht vergessen darf, ist, zum Fußball gehen eben auch viele normale Menschen, die halt ja so ein bisschen auch natürlich dieses Erlebnis haben wollen, ihre Mannschaft unterstützen wollen, aber es ist nur ein geringer Teil an Ultras, an wirklich organisierten Fans und das darf man nicht vergessen. Und auch das ist etwas, was bei vielen Spielen passiert und tatsächlich sind dann eben vor allem die Ultragruppen diejenigen, die dazu in der Lage sind, sich kurzfristig zu organisieren und vielleicht auch dagegen vorzugehen. Aber das sind eben vielleicht 50 bis 100 Leute, vielleicht 200, ich weiß nicht, wie viele da waren. Aber das ist eben ein kleiner Teil und dann haben wir eben noch die knapp 2900 normalen Fans, die eben nicht unbedingt in so straffen Strukturen organisiert sind wie die Ultras, die dann natürlich nicht dagegen reagieren können. Und dieses Video, was du meinst, ist, meine ich, das sah oder sieht für mich einfach so aus, als sei es dann der Versuch der Ultras, sich zu wehren, dem entgegenzustellen und eben ja auch zu zeigen, dass man sich eben nicht wehrlos sozusagen da ergibt.
Ja, und tatsächlich wollte ich genau darauf hinaus, Tatsächlich, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob es wirklich so ist, wie du sagst. Aber wir wissen auch nicht, ob das andere stimmt. Und zwar das, wofür dieses Video instrumentalisiert wird. Unter anderem von dieser Fotografin, die das Video selber gemacht hat, wird dieses Video instrumentalisiert dafür, um zu sagen, die Maccabi-Fans hätten angefangen. Diese Fotografin teilt seit Monaten anti-israelische Inhalte. Und damit will ich nicht sagen, dass das nicht stimmt, weil wir wissen es nicht. Ich will nur sagen, es gibt auf der anderen Seite Aussagen von israelischen Fans, die der Erzählung widersprechen, die eher das decken, was du gerade formuliert hast. Und das ist jetzt auch wieder aus dem besagten Artikel der New York Times, die nochmal nicht dafür bekannt ist, dass sie besonders israelfreundlich ist. Die sagen, im Kontext dieses Videos, weil sie auch debattieren, dass es da ja dass es dieses Video gab von dieser Fotografin, und da schreiben sie, einige israelische Fans sagten in Interviews, dass sie sich am Donnerstag als Verteidigungsmaßnahme bewaffnet hätten. Ein 49-jähriger Israeli war zum Beispiel mit einer Gruppe mit vier Teenagern und einem älteren Mann unterwegs, und er beschrieb seinen Weg zurück zum Hotel, wie er mit einer Gruppe, als er aus dem Bahnhof rauskam, und da ist nämlich dieses Video entstanden, by the way, von Männern mit Messern und Schlägern begegnet sind. Und die haben dann zum Beispiel so einen kaputten Holzbettrahmen auf der Straße gesehen und haben sich damit bewaffnet, weil sie gesagt haben, sie wollen sich verteidigen. Ein 27-jähriger Israeli hat gesagt, dass er kurz nach dem Spiel mit einem Stein auf den Kopf geschlagen wurde, nachdem er den Hauptbahnhof verlassen hatte, während er sein Maccabi-Shirt in seinen Rucksack steckte. Wie gesagt, das Video ging vom Hauptbahnhof aus, also das war wohl vom Hauptbahnhof. Der 27-Jährige sagt weiter, es gab dann laute Explosionen, es wurden Feuerwerkskörper auf sie geworfen, später eine Rauchgranate, sie sahen verängstigte Paare, verängstigte Teenager. Und es gab auch schon in den sozialen Medien Erfahrungsberichte, bevor klar war, dass dieses Hin und Her mit diesem Video überhaupt ein Problem war. Also ich will nur sagen, das waren dann keine Erfahrungsberichte, ob die stimmen oder nicht, weiß ich auch nicht. Aber es waren offensichtlich dann keine Berichte, die versucht haben, irgendwie die Erzählung des Videos zu diskreditieren oder das, was diese Fotografin erzählt. Aber es gab eigentlich schon relativ schnell Erfahrungsberichte, dass quasi Maccabi Tel Aviv Fans am Hauptbahnhof in Amsterdam überfallen worden sind, dass zwei Gruppen getrennt voneinander von der Polizei, von der niederländischen Polizei zum Hauptbahnhof eskortiert wurden. Die erste Gruppe wohl einfach normale Fans waren und die zweite Gruppe die Fanatics Tel Aviv. Und in diesen Beschreibungen wird erklärt, dass die erste Gruppe schon angegriffen wurde und dann die Ultras dazu kamen und es dann eskaliert ist und das wahrscheinlich das ist, was dieses Video zeigt. Ich will nur sagen, wir wissen es nicht, aber das sind, die einen sagen so, die anderen sagen so, aber dieses Video wird jetzt dafür genutzt, im Endeffekt alles in Frage zu stellen. Es wird genutzt dafür, in Frage zu stellen, quasi, dass es diese antisemitischen Hetzjagden gab. Das wird natürlich nicht offensiv gemacht, aber es wird einfach dadurch, es wird so gemacht, dass über die nicht geredet wird, sondern nur darüber geredet wird, dass es ja dieses Video gab, was ja falsch verwendet wurde. Und deswegen kann ja alles nicht stimmen. Dass natürlich es auch zwei Wahrheiten geben kann, dass sich verschiedene Menschen falsch verhalten können, das spielt da alles gar keine Rolle. Es zeigt einfach den strategischen Versuch von Linken, das muss man sich vorstellen, ich habe es wirklich bei sehr vielen linken Accounts gesehen, den strategischen Versuch, eine antisemitische Hetzjagd massiv zu relativieren, einfach nur, weil der Diskurs so am Arsch ist und man das jetzt mittlerweile kann, und es zeigt einfach, was für ein Haufen beschissener Antisemiten die sind.
Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, sagen, nicht nur relativieren, sondern auch diese Form der antisemitischen Gewalt mittlerweile zu legitimieren, indem man eben sagt, es gab ja vorher diesen Rassismus und deswegen sei das alles legitim. Und nein, natürlich ist diese Form der Gewalt niemals legitim. Das können rassistische Idioten gewesen sein. Das kann man denen vorwerfen. Das ist auch vollkommen okay, denen das vorzuwerfen.
Man muss es auch verurteilen.
Aber richtig, das ist aber, es legitimiert trotzdem nicht diese Gewalt und eben nicht dieses Ausmaß der Gewalt. Wenn die sich da untereinander als Ultras die Köpfe einschlagen, sollen sie es von mir aus machen. Aber das, was dort passiert ist, hat ja nichts mehr mit dem reinen Fußballaspekt zu tun, sondern hier ging es rein darum, dass hier Menschen angegriffen wurden, weil sie als etwas gesehen wurden, was eben als Feind definiert wurde. Und zwar gar nicht so sehr der Fußballfan, sondern es ging hier rein darum, du hast es ja vorhin schon gesagt, dass sie Juden oder Israelis sind. Und das war hier der Grund, um das Ganze dann vorher klarzumachen. Und die Legitimation erfolgt jetzt vor allem für Linke eben dadurch, dass man sagt, ja, aber das sind ja alles Rassisten gewesen und die haben sich ja gewehrt oder die haben ja sogar angefangen. Spannend wäre es dann natürlich zu wissen, den Zeitstempel von dem Video zu kennen, von der Journalistin, wann das Ganze aufgenommen wurde. Das wird sie aber wahrscheinlich nicht rausgeben oder wird das versuchen, irgendwie so zu vertuschen. Weiß ich nicht. Oder vielleicht gibt es das ja.
Nein, es ist eigentlich relativ klar, dass das nach dem Spiel war, in dem Zeitraum, wo tatsächlich auch diese Fans am Hauptbahnhof angekommen sind. Sie sagt ja auch, dass es vom Hauptbahnhof ist. Es wird spannend abzusehen, ob die Behörden nachvollziehen können, welche Art von Riots es dort am Hauptbahnhof gab, ob die israelischen Fans angegriffen wurden und das Szenen sind, wie sie sich verteidigen, oder ob sie vielleicht von selber da marodierend langgezogen sind und umgekehrt auf Menschen losgegangen sind. Das wäre die Frage, die zu beantworten ist. Nur, wir können es nicht. Es gibt für beides jetzt quasi Zeugenaussagen. Das Video an sich beweist nichts. Also dieses Video an sich beweist nicht, wo die Gewalt herkam. Weil es halt aus dem Kontext gerissen wird. Es wird auch im Internet gerade ein Video geteilt von, ich glaube, entweder ist es Freitagnachmittag oder Samstag, wo der Polizeichef von Amsterdam den Abend nochmal rekapituliert. Und dann sagen alle so, jetzt kommt's raus. Und dann wird halt einfach eine Stelle des Polizeichefs nur gezeigt, in der er sagt, es gab vorher diesen Angriff auf den Taxifahrer, es wurde eine palästinensische Fahne abgerissen und es gab diese Gesänge. Again, das war am Freitagmorgen schon klar, dass das passiert ist. Das hat niemand geleugnet. Und trotzdem wird dann ein Video von diesem Polizeichef geteilt, der danach natürlich auch alles andere noch aufzählt, also sprich, was danach passiert ist und das natürlich massiv verurteilt und sagt, das ist alles keine Rechtfertigung, was davor passiert ist, aber es wird nur das geteilt und sowas passiert die ganze Zeit und du hältst es irgendwann nicht mehr aus, weil du kommst ja auch nicht hinterher, weil du auch insbesondere in den sozialen Medien mittlerweile, glaube ich, gefühlt mehr Hass abbekommst, wenn du dieser antisemitischen Erzählung entgegentrittst als umgekehrt. Aber das ist auch nur meine gefühlte Wahrheit. Vielleicht stimmt das auch nicht.
Das kann ich jetzt abschließend auch nicht beurteilen. Aber da wir jetzt ja schon relativ spät sind, relativ weit fortgeschritten sind, würde ich noch mal einen Schritt weitergehen. Denn wir hatten ja, und das muss man ja leider auch wieder sagen, nicht nur diese Ausschreitungen in Amsterdam, sondern wir hatten unabhängig davon auch Vorfälle in Deutschland und diesmal in deiner geliebten Wahlheimat Berlin. Und zwar ging es da auch in beiden Fällen um Maccabi. Zum einen um Maccabi Berlin, wo ja leider öfter davon berichtet wird, dass es dort zu antisemitischen Übergriffen von gegnerischen Fans oder auch von gegnerischen Spielern kommt. Leider muss man wahrscheinlich sagen, quasi Alltag für den Verein. Maccabi ist ja ein deutsch-jüdischer Verein, hat erstmal gar nichts mit Israel zu tun. Wie gesagt, ich habe ja vorhin kurz die Geschichte von Maccabi erzählt, ist ja in Europa, in Deutschland, ich meine, es war in Deutschland gegründet worden und dann eben quasi nach Israel exportiert worden, nachdem der Staat entstanden ist. Aber diese Maccabi-Vereine gibt es eben auch in Deutschland. Es gibt einen in Hamburg, es gibt einen in Berlin, es gibt einen in Frankfurt und ich weiß gar nicht, wo noch überall. Aber da ist es eben auch zu einem Angriff gekommen, da hatte ein Vater von einem 13-jährigen Jungen eben berichtet, dass es dort eben auch Verfolgungsjagden gab und ich meine, da kennst du dich dann besser aus, auch mit einem antisemitischen Konnotation, wobei man scheinbar da ja auch sagen muss, dass bei dieser gegnerischen Mannschaft gefühlt jedes Spiel Probleme auftauchen, aber da kennst du dich wahrscheinlich besser aus.
Der Fall jetzt auch am Samstag, also der am Samstag rauskam, von hier am Wochenende bei diesem Jugendspiel, da wurde wohl schon scheiß Juden gerufen, momentan geht man davon aus, dass es tatsächlich keine Spieler des gegnerischen Vereins waren, sondern Fans oder Bekannte der Spieler der gegnerischen Vereins. Die Erzählung die Zeugenaussagen der Spieler von Maccabi war, dass dann sogar Leute mit Messern und Stangen auf sie losgegangen sind und scheiß Juden gerufen hätten. Auch da ist jetzt wieder die Problematik, dass es wurde wohl nicht direkt die Polizei geholt. Das heißt, die Polizei sagt, sie haben jetzt erst im Nachgang Ermittlungen eingeleitet, haben dann aber tatsächlich in ihrer Meldung auch diese Zeugenaussagen zumindest nicht als falsch dargelegt, sondern untersuchen jetzt, der Staatsschutz ermittelt. Aber es ist natürlich wieder, ich habe auch schon wieder dann die Erzählung gesehen, ja, guck mal, das stimmt ja alles nicht, die Polizei würde ja widersprechen. Nein, die Polizei widerspricht nicht. Die Polizei sagt nur, es gab keinen Einsatz, weil nicht direkt die Polizei gerufen wurde und dann wohl im Nachhinein erst die Polizei angefangen hat zu ermitteln, als mehr und mehr da rauskam, weil sie das dann muss. Aber hast du schon erwähnt, dass ja eine Woche vorher wurde ein 50-jähriger Mann in Kreuzberg in einem Café mit der Faust ins Gesicht geschlagen, in Anwesenheit eines Kindes. Also der Täter hatte wohl ein Kind dabei und hat aber trotzdem gedacht, ich muss jetzt diesen Menschen hier ins Gesicht schlagen in einem Café in Kreuzberg, weil er einen Schal von Maccabi Berlin anhatte. Da war auch ein Spiel von Maccabi an demselben Tag. Spannend auch daran, dass er wohl gefragt wurde, ob er Jude sei, und er auch gesagt hat, ja, er sei Jude, und das hat dann auch nichts daran geändert, dass der Angreifer dachte, er muss ihm jetzt ins Gesicht schlagen. Aber da auch spannend, da muss man mal sagen, die Unwissenheit der Polizei oder auch der irgendwie der deutschen Öffentlichkeit manchmal so ein bisschen, ne? Also nicht, dass das jetzt für den Fall einen Unterschied machen wird, aber in der ersten Meldung zu dem Fall, wo dieser 50-Jährige in dem Café verprügelt wurde, schrieb die Polizei auch deutsch-israelische oder Verein Maccabi Berlin. Und das zeigt halt auch wieder so ein bisschen so, nein, das ist einfach ein deutsch-jüdischer Verein im Endeffekt. Da geht es nicht um Israel. Und das ist auch wichtig, das zu betonen, dass es da nicht um Israel geht, weil es zeigt aber, dass die Lage im Nahen Osten dafür sorgt, dass hier Juden massiv noch mehr bedroht sind, als sie sowieso sind, und es dafür sorgt, dass die Leute ihren Antisemitismus plötzlich freien Lauf lassen.
Es ist natürlich auch kompliziert. Das darf man ja auch so einem, ja, jetzt Sarkasmus. Israel als Staat benutzt natürlich auch jüdische Symbole, sei es der Davidstern, sei es die Menora, das sind ja alles Symbole, die genutzt werden, so vom israelischen Staat als auch eben vom Menschen jüdischen Glaubens. Es ist natürlich unfassbar schwierig, da eine Differenzierung zu machen. Das darf man einfach nicht vergessen. Das kann man jetzt nicht jedem zumuten, dass er das wirklich unterscheiden kann.
Ja, vor allem nicht der Berliner Polizei.
Das hast du jetzt gesagt. Diesen Spruch wollte ich mir nicht geben, aber ja, genau. Das ist natürlich, ja, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Aber wie gesagt, Maccabi ist erstmal ein reiner Fußballverein, oder nicht Fußballverein, sondern Sportverein. Der hat deutlich mehr Abteilungen, und auch das zeigt leider nochmal das, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte. Es ist nicht so, dass es darum geht, dass man das, glaube ich, freiwillig macht, sondern auch diese jüdischen Vereine sind immer auch eine Art von Schutzraum, von Gemeinschaftsraum, dass man eben sich dort zusammentut, weil es dann doch oftmals leider, wie gesagt, immer noch heute auch noch Konflikte gibt und dass eben immer noch Vorurteile gegenüber Jüdinnen und Juden da sind. Und was ja auch immer noch so ist, ganz oft ist es ja auch so, dass sich Menschen jüdischen Glaubens eben oder mittlerweile wieder nicht mehr trauen, das öffentlich zu sagen, weil eben dann immer wieder diese Argumente kommen und immer wieder dieser Bezug kommt, ja, dann musst du ja was zu Israel sagen können. Das hatten wir auch schon öfter, da gibt es ja auch zig Debatten zu, dass eben diese Erwartung immer aufgemacht wird. Und das ist ja auch etwas, wovon man eigentlich mal wegkommen sollte, aber wo man immer wieder hinkommt, leider.
Ja, aber dann nur, um das jetzt noch am Ende nochmal anzusprechen, das ist ja genau, aber da befinden wir uns ja genau in dieser Grauzone, in der, ich sag mal jetzt, Antizionisten sagen, ihr seid ja die Juden immer mit Israel in Verbindung bringen. Ja, wir bringen, und das, wie gesagt, so dreht sich die Debatte natürlich im Kreis, ne? Also wenn die haben natürlich recht, dass die Betonung auf israelbezogenen Antisemitismus sagt, man setzt ja Juden mit Israel gleich. Ja, das stimmt ja. Und dann sagen sie, das ist ja so antisemitisch. Außerdem würde das ja dafür sorgen, dass Juden mit Israel gleichgesetzt werden und deswegen Juden ja auch vielleicht mehr in Gefahr sind, weil sie mit Israel in Verbindung gebracht werden, obwohl sie ja eigentlich gar nichts dafür können, was Israel macht. Das Problem ist, aber Leute, die israelbezogenen Antisemitismus betonen, die machen das ja, um zu sagen, es ist einfach ein Problem, dass es Antisemitismus gibt, der sich in den Hass auf den jüdischen Staat äußert, der weiterhin dafür sorgt, dass weiterhin Juden in Gefahr sind, weil sie vielleicht auch für die Taten von Israel quasi instrumentalisiert werden. Und das werden sie ja aber nicht, die Leute, die sie angreifen, die bringen sie ja nicht mit dem Staat Israel in Verbindung, weil irgendwann mal jemand gesagt hat, es gibt israelbezogenen Antisemitismus, sondern das machen die, weil sie einfach Juden hassen und auch und diesen Hass auch auf den Staat Israel projizieren. Und du verstehst, was ich meine, wir drehen uns im Kreis, ich weiß jetzt nicht, wie ich hier rauskomme.
Gar nicht mehr, da kommst du nicht mehr raus.
Ja.
Nein, aber also ich glaube, wir können festhalten, oder man muss es auch so sagen, vielleicht wirklich nochmal zusammengefasst als Abschluss, egal was, oder nein, nicht egal, die Maccabi-Fans werden sich in Teilen scheiße verhalten haben. Da wird es, oder da sind rassistische Äußerungen gefallen, da sind Äußerungen gefallen, die man alles nur nicht gutheißen muss, die man auch verurteilen kann, verurteilen muss, oder andersrum, die ich persönlich verurteile. Nichtsdestotrotz ist alles, was danach passiert ist, nicht zu legitimieren. Also diese ganzen Gewaltausbrüche sind in keiner Art und Weise zu legitimieren. Und, das haben wir, glaube ich, mittlerweile relativ gut klar gemacht, es war auch, diese Angriffe hätte es auch gegeben, wenn es diese Äußerung der Fans nicht gegeben hätte oder sie nicht so viral gegangen wären, wie sie es ja scheinbar gegangen sind. Weil, und das ist das, was, glaube ich, wirklich auch dazu kommt, das, was wir in diesen Ländern, Benelux und auch in Frankreich erleben, führt mehr und mehr dazu, dass es eben das jüdisches Leben das verunmöglicht wird. Und das ist vielleicht auch nochmal das, was ich ganz am Anfang eben sagen wollte, warum diese Ausschreitungen vielleicht doch etwas mit Rechtsextremismus zu tun haben. Denn was dort passiert, also diese Art der Gewalt, ist nichts anderes als das, was Neonazis jahrzehntelang versucht haben, dass sie Angstzonen schaffen. Und ich glaube, als Abschluss, was wir in den letzten Wochen und Monaten seit dem 7. Oktober erleben, ist der Versuch von linken Gruppierungen, aber auch von diesen ganzen Pro-Palästinenser-Demonstrationen Angsträume zu schaffen und das jüdische Leben in Europa mehr und mehr unmöglich zu machen, weil man eben deutlich gewalttätiger wird. Und die Frage ist jetzt tatsächlich, wie reagiert die Politik darauf? Denn, das haben wir gesagt, zum Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen, ist noch kein einziger der Täter in Amsterdam festgenommen worden. Die Festnahmen, die es gab, die 60 Stück, waren alle vorher, bevor diese Ausschreitungen waren. Das heißt, Angsträume sind, glaube ich, das, was hier gemacht wird. Und das ist eben etwas, was auch Rechtsextreme und Neonazis vor einer Weile versucht haben, Angsträume zu schaffen und es eben unmöglich zu machen, dass dort Menschen, die unerwünscht sind, früher waren es, oder in Räumen der Neonazis waren es eben Menschen, die als Ausländer wahrgenommen wurden. Und das, was wir jetzt in Amsterdam, aber eben auch in Teilen von Brüssel erlebt haben, da geht es eben darum, dass sich dort jüdische Menschen nicht mehr wohlfühlen und nach Möglichkeit das Land verlassen. Das ist, glaube ich, das, wo man jetzt tatsächlich nochmal deutlicher gegen vorgehen muss. Und so scheiße die rassistischen Kommentare auch waren, es rechtfertigt und es legitimiert nicht diese Form der Gewalt gegenüber anderen Maccabi-Fans, die da wahrscheinlich gar nichts mit zu tun haben.
Es wurden auch, um jetzt wirklich abzuschließen, in der Nacht zum Sonntag gab es wohl wieder Ausweiskontrollen von Antisemiten in Amsterdam. Es wurden wohl wieder Israelis oder welche, die dafür gehalten wurden, aus Taxis rausgeschmissen. Nur so viel zur Nachgeschichte.
Gut, damit ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.